HR Info. Kultur.
Es gab in der jüngeren deutschen Geschichte eine Zeit, in der Themen wie Holocaust oder Auschwitz tabu waren. Die Aufarbeitung der Verbrechen des Dritten Reiches und die Bestrafung der Täter, das war eine Aufgabe für Mutige. Einer dieser mutigen Menschen war der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer.
Ich glaube, wir sollten, um ein Wort aufzugreifen, wir sollten den Hitler in uns selber finden und erkennen, was Ursachen dafür war, dass diese ungeheuren, in der Geschichte einzigartigen Verbrechen geschehen konnten. Aufgabe all dieser Prozesse ist, im Grunde genommen nicht nur in Geschichte zu schreiben, sondern wenn es auch vielleicht vermessen klingt, in Geschichte zu machen.
Fritz Bauer, der Anfang der 60er Jahre die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt initiierte und wesentlich dazu beitrug, den Massenmörder Adolf Eichmann aufzufinden, ist der Namensgeber für das Frankfurter Fritz-Bauer-Institut. Es wurde vor 25 Jahren gegründet.
Fritz Bauer war in seiner Zeit in den 60er Jahren in einem doch sehr sozialdemokratisch geprägten Hessen eine anerkannte Person auf der offiziellen Ebene. Er war ja schließlich Generalstaatsanwalt, er wurde auch vom Ministerpräsidenten zu Rate gezogen in wichtigen Fragen und ohne diese Kontakte hätte er auch niemals die Auschwitz-Prozesse in Gang gebracht. Aber in der breiten Bevölkerung war der alte Antisemitismus, der auch in der Nazizeit wirksam gewesen war, nach wie vor virulent.
Sagt Gottfried Kössler. Er ist ehemaliger Mitarbeiter des Fritz-Bauer-Instituts und hat sich jahrelang mit dem Thema Erinnerungskultur beschäftigt. Wir sprechen mit ihm in dieser Sendung. Außerdem im Programm der Kulturtipp. Wir schicken Sie in eine Ausstellung im Frankfurter Kunstverein. HR Info Kultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Es gibt seit 1991 eine schöne Tradition in Deutschland, die Wahl zum Unwort des Jahres. Mit der sprachkritischen Initiative möchte man auf den unangemessenen Sprachgebrauch bei bestimmten Begriffen aufmerksam machen. Das können Wörter sein, die gegen die Prinzipien der Menschenwürde oder Demokratie verstoßen oder die gesellschaftliche Gruppen diskriminieren oder einfach in die Irre führen. Ein solcher Begriff ist Klimahysterie. Der wurde jetzt als Unwort des Jahres 2019 ausgewählt. Petra Diemand.
Die Klimadebatte war das Thema im vergangenen Jahr. Entsprechend ist auch die Auswahl der Unwortjury auf ein Wort aus diesem Bereich gefallen. Allerdings gibt es nicht wie sonst eine Person, die zu einem bestimmten Anlass dieses Wort eingeführt hat. Klimahysterie war einfach da und irgendwie auch überall. In Zeitungsartikeln, Politikerreden, Unternehmer haben es benutzt und selbstverständlich ist es auch durch die sozialen Medien gegangen, erklärt Nina Janich, Sprecherin der Unwortjury.
Wir haben das Wort Klimahysterie zum Unwort des Jahres gewählt, weil dass aus dem ganzen Wortschatz, der uns eingeschickt wurde, zum Thema Klima und Ökologie das am breitesten verwendete war. Wir halten das für irreführend, weil es um Debatten geht, die auf Basis wissenschaftlicher Ergebnisse fußen. Und damit ist es auch diskreditierend und diffamierend für die, die sich ums Klima bemühen.
Dass dieses Jahr ein Begriff aus der Klimadebatte das Rennen machen würde, da waren sich auch die Menschen auf der Straße schon im Vorhinein einig.
Das Hauptthema ist Umwelt.
Die Umwelt und die Greta.
Ökodiktatur.
Ökodiktatur ist zwar nicht das Unwort 2019 geworden, aber der Begriff Klimahysterie ist ja nicht so weit davon entfernt. 9-mal hat dieser Vorschlag die Jury erreicht. Das ist nicht besonders viel, aber ganz generell gab es 2019 nicht so viele Einsendungen. Warum immer weniger Vorschläge kommen, dafür hat Nina Janich eine Erklärung.
Möglicherweise liegt es daran, dass wir immer noch nicht bereit waren, auf die neuen Medien oder soziale Medien umzusatteln. Also, dass man es noch relativ aufwendig, uns eine E-Mail zu schreiben oder einen Brief zu schicken. Es kann sein, dass ein Grund ist, dass wir Begründungen und Belege möchten. Das schreckt viele ab, weiß ich.
Oder vielleicht wird die Klimadebatte auch generell als ein Thema wahrgenommen, bei dem man nicht so extreme Diffamierungen vermutet und deshalb gar nicht so aufmerksam hinhört. Denn diffamierend, verschleiernd oder beleidigend muss ein Unwort nach den Kriterien der Jury sein oder sich gegen die Menschenwürde richten. Das trifft auch auf die diesjährigen Plätze 2 und 3 zu. Der erste ist wieder mal aus dem Themenfeld Migration. Das Wort wurde von Tino Chrupalla von der AfD in einem Interview benutzt und heißt Umvolkung.
Es handelt sich um einen Schlüsselbegriff einer rechtsextremen Verschwörungstheorie. Diese behauptet, dass es einen geheimen Plan der sogenannten Eliten gäbe, die weiße Mehrheitsbevölkerung durch Flüchtlinge und andere nicht weiße Einwanderer auszutauschen.
Das dritte Unwort 2019 heißt Ethikmauer und stammt aus einem Artikel der Zeitung Die Welt, in dem es um die Züchtung menschlicher Organe geht. und der Kritik daran. Der Autor meint, die Forschung dürfe sich nicht hinter einer Ethikmauer verstecken. Debatten um ethische Grundsätze hält die sprachkritische Jury aber durchaus für sinnvoll. Solche Debatten würden mit dem Begriff diskreditiert. Bleibt noch die Frage nach dem Sinn der ganzen Aktion. Wozu braucht die Gesellschaft ein Unwort? Für die Jury ganz klar. Aufrütteln, bewusst machen, was die Leute da so sagen oder man selber ja manchmal vielleicht auch. Dafür sensibilisieren, was Sprache anrichten kann und wie leicht Worte verdreht werden können.
Das Unwort des Jahres 2019, Klimahysterie. Petra Demand über die Hintergründe für diese Wahl. Dass man mit Wörtern Menschen ausgrenzen kann, das haben all diejenigen erfahren müssen, die während des Dritten Reiches wegen ihrer politischen Ideen oder ihrer Herkunft verfolgt wurden. Auch der spätere hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer musste diese Erfahrung machen. Als Sozialdemokrat, als Homosexueller und als Jude. Sein Name steht Pate für das Fritz-Bauer-Institut, das vor 25 Jahren im Januar 1995 gegründet wurde und als Forschungs- und Bildungseinrichtung die Geschichte des Holocaust und deren Wirkung untersucht. Marius Kaller berichtet.
Das bundesdeutsche Gedenken an den Holocaust ist eng mit dem Namen Fritz Bauer verknüpft. Während der Nazizeit saß er als junger Mann im KZ. Er emigrierte nach Skandinavien, arbeitete unter anderem mit Willy Brandt in Schweden zusammen und kehrte 1949 nach Deutschland zurück, fest entschlossen, als Jurist das Unrecht der Nazizeit aufzuarbeiten. Fritz Bauer:
Ich glaube, wir sollten den Hitler in uns selber finden und erkennen, was Ursachen dafür war, dass diese ungeheuren, in der Geschichte einzigartigen Verbrechen geschehen konnten. Aufgabe all dieser Prozesse ist, im Grunde genommen nicht nur in Geschichte zu schreiben, sondern wenn es auch vielleicht vermessen klingt, in Geschichte zu machen.
Fritz Bauer hat tatsächlich Geschichte gemacht. Er hat die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt initiiert. Das Aufspüren von Adolf Eichmann in Argentinien und der anschließende Prozess in Israel sind ihm zu verdanken. Genauso wie die Reform von Strafrecht und Strafvollzug in Hessen. Bauers Spuren sind bis heute sichtbar. Als vor 25 Jahren ein Namensgeber für dieses Institut gesucht wurde, war die Wahl naheliegend. Micha Brumlik, Direktor von 2000 bis 2005.
Es war uns sehr wichtig, dass dieses Institut, das wesentlich vom Land Hessen, der Stadt Frankfurt, einem Förderverein und der Frankfurter Universität getragen wird, auch in seinem Namen den lokalen Bezug deutlich macht. Und wir waren der Meinung, dass Fritz Bauer wie kein anderer für politische und rechtspolitische Bemühungen, die insbesondere vom Land Hessen ausgegangen sind, im Namen des Instituts deutlich zu machen.
Es gibt ein Archiv, dazu eine Bibliothek mit über 13.000 Bänden. Das Institut ist für fachliche Anfragen aller Art offen. Es unterstützt die wissenschaftliche Arbeit über den Holocaust und ist international anerkannt. Bei dieser Erfolgsgeschichte ist es fast erstaunlich, dass erst 25 Jahre seit der Gründung vergangen sind. Als der Kinofilm »Das Labyrinth des Schweigens« über das Leben Bauers erschien, war das Institut beratend tätig. Es finden ständig Kooperationen mit Schulen und Bildungseinrichtungen aller Art statt. Immer mit der Perspektive, dass Vergangenes nicht vergessen werde und aus der Geschichte gelernt werden soll. An Aufgaben ist weiterhin kein Mangel. Das Archiv etwa wächst weiter und sammelt Vor- und Nachlässe. Dabei gab es in der kurzen Geschichte des Instituts bereits wichtige Neuerungen. Seit 2000 ist es der Goethe-Universität angegliedert. 2017 wurde der bundesweit erste Lehrstuhl zur Geschichte und Wirkung des Holocaust eingerichtet, den die Historikerin Sibylle Steinbacher innehat, gleichzeitig seit 2017 Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts.
Für mich besonders relevant ist die Frage nach der Gesellschaft, nach der deutschen Gesellschaft, von Verhalten, von Wahrnehmung in diesem Vernichtungsprozess. Und vor dem Hintergrund halte ich es für wichtig, sozusagen die Massenvernichtung auch als gesellschaftlichen Prozess sich anzuschauen. In Bezug auf alle, die in irgendeiner Art und Weise dabei gewesen sind, Akteure gewesen sind, sei es im Prozess der Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung, im Prozess der Entrechtung und sozialen Ausgrenzung. All diese Aspekte, die sehr viel weiter gehen und sehr viel mehr Leute in den Blick nehmen als die sogenannten Direkttäter.
Die Bedeutung des legalisierten Raubs etwa, also der Bereicherung so manches Volksgenossen bei der Arisierung jüdischen Vermögens, ist ein Forschungsfeld des Instituts. Ebenso wie die Frage, inwieweit die Rechtsprechung im Naziregime regional variierte. Und natürlich begreift das Institut den virulenten Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland als Herausforderung, weiterhin im besten Sinne aufklärerisch in der bundesdeutschen Öffentlichkeit präsent zu sein.
Präsenz zeigen angesichts des wachsenden Antisemitismus und Rechtsradikalismus. Mario Scala über die Geschichte des Fritz-Bauer-Instituts. Vor 25 Jahren wurde es gegründet in Frankfurt am Main. Das ist ein Vierteljahrhundert Forschungs- und Dokumentationsarbeit über die Nazi-Verbrechen. Das sind auch 25 Jahre Engagement in der Erinnerungskultur. Gottfried Kössler war ein langjähriger Mitarbeiter im Fritz-Bauer-Institut. Ich habe ihn vor der Sendung gesprochen und habe ihn gefragt, im Januar 1995, als das Institut gegründet wurde, wie verbreitet war damals Erinnerungskultur an die Verbrechen des Naziregimes?
Also Mitte der 90er Jahre war die Erinnerungskultur, die damals noch nicht, in der Regel nicht so hieß, schon sehr verbreitet. In der alten Bundesrepublik gab es in den 80er Jahren ein Take-off der Erinnerungskultur von unten mit Geschichtswerkstätten, Initiativen für Gedenkstätten und solchen Dingen, die sich langsam zu etablieren begannen in der Wendezeit. Das Jahr 1988 war eigentlich das Jahr, in dem das erste Mal öffentlichkeitswirksam an das Novemberpogrom gedacht wurde, so über die politische und jüdische Welt hinaus. Das hat sonst auch immer stattgefunden, aber nicht mit dieser öffentlichen Wirksamkeit. Und nochmal 3 Jahre zurück, 1985, gab es die berühmte Rede von Bundespräsident Weizsäcker, wo er das erste Mal gesagt hat, das Kriegsende sei ein Tag der Befreiung. Was 1985 noch große Aufregung erzeugt hat.
Wenn man sich anschaut, welches Werk Fritz Bauer als hessischer Generalstaatsanwalt in den 60er Jahren geleistet hat, dieses Anschieben der Auschwitz-Prozesse, welche Widerstände er traf, fragt man sich, warum wurde das Fritz-Bauer-Institut nicht schon viel früher gegründet?
Das hat tatsächlich etwas mit dem Gesamtklima der Erinnerungskultur zu tun. Fritz Bauer war in seiner Zeit in den 60er Jahren in einem doch sehr sozialdemokratisch geprägten Hessen eine anerkannte Person auf der offiziellen Ebene. Er war ja schließlich Generalstaatsanwalt, er wurde auch vom Ministerpräsidenten zu Rate gezogen in wichtigen Fragen. Und ohne diese Kontakte hätte er auch niemals die Auschwitz-Prozesse in Gang gebracht. Aber in der breiten Bevölkerung war der alte Antisemitismus, der auch in der Nazizeit wirksam gewesen war, nach wie vor virulent. Fritz Bauer hatte eine riesige Sammlung von antisemitischen Anschreiben, die er bekommen hatte, und musste eine Dienstwaffe tragen. Also das war schon eine gefährliche Lage, in der er war, auch von der Polizei her gesehen. Und gleichzeitig war innerhalb der Polizei, das erfahren wir im Moment gerade noch deutlicher durch neue Studien, die Präsenz von alten Nazis ungeheuer hoch, sodass er eigentlich wirklich eine Ausnahmeerscheinung war. Das hatte mit seiner politischen Position als linker SPD-Mann schon in der Weimarer Republik zu tun und zweitens mit seiner Zuschreibung als Jude durch die Nationalsozialisten. Er hat immer gesagt, ohne die Nationalsozialisten wäre das Jüdische für ihn nicht so wichtig gewesen. Aber dann war es das wohl.
Wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie man die Erinnerung an den Holocaust wachhält, dann fällt mir sofort eine Wanderausstellung ein, an der auch der Hessische Rundfunk beteiligt war. Legalisierter Raub, der Fiskus und die Ausplünderung der Juden in Hessen von 1933 bis 1945. Was war der Ansatz dieser Wanderausstellung gewesen, die ja immerhin 16 Jahre in Hessen unterwegs war?
Der Anfang war eigentlich eine juristische Entscheidung des hessischen Finanzministers Staatsacher, dass nämlich die Akten über diese fiskalische Plünderung der Juden, also die Plünderung der Juden durch die Finanzämter, für die Forschung freigegeben wurden. Das war vorher nicht der Fall und es gab Ende der 90er Jahre einen Skandal eigentlich in Nordrhein-Westfalen, weil ein Historiker, ein Herr Dresen, solche Akten illegal öffentlich gemacht hatte. Und von diesem hessischen Staat an gab es langsam eine Aufmerksamkeit drauf. Und das Fritz-Bauer-Institut sollte also zuerst eine Ausstellung über diese Akten machen. Dann wurde aber die Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk vereinbart. Und das führte dazu, dass es eigentlich ein Basisforschungsprojekt im ganzen Land geworden ist. Die Ausstellung hat hier in Frankfurt gestartet, in der Goldhalle des Hessischen Rundfunks, und wanderte dann von einer hessischen mehr oder minder großen Stadt in die nächste und jeweils verbunden mit einem regionalhistorischen Forschungsprojekt, in dem die Barfußhistorikerinnen und Historiker vor Ort eingebunden waren und das mitgestaltet
haben. Was sind Barfußhistoriker?
Das sind Leute, die Vereine gründen, weil sie festgestellt haben, es gab hier vor der Shoah, vor der Nazizeit eine jüdische Gemeinde, wir wollen darüber mehr wissen. Das sind Schulklassen, die von ihren Lehrern auf solche Spuren gesetzt werden. Das sind zum Teil auch pensionierte Historiker, die solche Forschungen machen. Und all diese Forschungsergebnisse, die sonst so in der Provinz mehr oder weniger wahrgenommen werden, die wurden durch diese Ausstellung an die Oberfläche geholt. Und es entstand jeweils eine Debatte. Also ich erinnere mich sehr gut, dass auch noch in den Jahren um 2005 Debatten in solchen hessischen Städten entstanden, dass das eigentlich ein Verstoß gegen die guten Sitten sei, so deutlich zu machen, dass die eigenen Vorfahren Verbrecher waren, weil sie eben illegal den Juden ihre Häuser geraubt hatten. Ja. Das war noch nicht so selbstverständlich, das als eine Tatsache zu nehmen, über die man spricht, wie das heute der Fall ist. Und da hat die Ausstellung eine große Rolle gespielt.
In wenigen Tagen, am 27. Januar, wird ja der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. In letzter Zeit sind ja gehäuft Stimmen zu hören, die sagen, man müsse endlich die Geschichte ruhen lassen. Haben wir ein zu viel an Erinnerungskultur?
Das würde ich so nicht sagen. Ich denke, es gibt tatsächlich eine Schwierigkeit im Umgang mit der Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus, wenn die rituellen Gedenkformen sich nicht modernisieren. Und vor allem, wenn es tatsächlich so ist, dass das Gedenken auf der Ebene der staatlichen Organe verharrt und nicht, wie ich das an unserem Ausstellungsprojekt beschrieben habe, sozusagen von unten lebendig gehalten wird. Das hängt an Leuten in den einzelnen Kommunen und vor Ort, dass sie sich da was Neues ausdenken. Das tun Schulen sehr häufig, glücklicherweise. Also es gibt da viele Initiativen. Das muss nicht immer der 27. Januar sein. Das können auch andere Tage, die was mit der Lokalgeschichte zu tun haben, sein. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass ich denke, dass gerade was den Antisemitismus betrifft, eine Beschäftigung mit jüdischer Regionalgeschichte, die sich sehr stark entwickelt hat in letzter Zeit, oft viel wichtiger ist als das Gedenken an einzelnen Gedenktagen. Weil dann die Erinnerung an die verfolgten und ermordeten Juden aus der eigenen Region einen ganz anderen Kontext bekommt, als wenn man das nur an einem Tag im Jahr.
Also die Leute brauchen einen Bezug, einen direkten Bezug sozusagen.
Genau, einen direkten Bezug, einen lokalen Bezug. Hm. Und dieser lokale Bezug ist gerade in unserer heterogenen Gesellschaft auch inzwischen anerkannte Möglichkeit für alle unterschiedlichen Personen, die es in so einer heterogenen Gesellschaft gibt, egal was ihre eigenen Familiengeschichten sind, einen Bezug zu dieser Geschichte herzustellen. Also die Geschichte einer Minderheit innerhalb der deutschen Gesellschaft in den letzten 250 Jahren zu betrachten, ist etwas, das interessiert eigentlich fast alle heute aus durchaus aktuellen Gründen.
Also wir brauchen neue Formen des Erinnerns und weg von erstarrten Ritualen.
So ist es.
Und trotzdem, wenn man sich anschaut, wie die politischen Aussagen in den vergangenen Jahren, die Zunahme antisemitischer und rechtsradikaler Positionen in der Gesellschaft zunehmen, ist die Arbeit einer solchen Bildungs- und Forschungseinrichtung wie des Fritz-Bauer-Instituts in den vergangenen 25 Jahren, kann man sagen, dass diese Arbeit scheitert oder ist das zu hart formuliert?
Wenn man so lange da arbeitet, hat man schon manchmal den Eindruck. Allerdings, wenn ich das dann sachlich betrachte, denke ich, es hat andere Aspekte. Die aktuelle Wahrnehmung dieser Entwicklung im Bereich des Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus hat sich verändert. Was wir erleben, ist nur, die öffentliche Rede über Juden hat sich wieder stärker durch Antisemitismus aufgeladen und Rassismus ist wieder hoffähig geworden, also bundestagsfähig. Da hat sich eine Redesperre aufgelöst und das ist ein großes Problem. Ich denke aber, dass ein Forschungs- und Vermittlungsinstitut da nur beratend tätig sein kann. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, wo man Positionen einnehmen kann, aber eigentlich die wirklichen Akteure sind da die Politikerinnen und Politiker und natürlich die Lehrkräfte in den Schulen, die Pfarrerinnen, Pfarrer und
die Zivilgesellschaft.
Die Zivilgesellschaft insgesamt.
Gottfried Kössler war das. Wir sprachen aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt. Herr Kössler, danke, dass Sie hier im Studio waren.
Gerne.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur, in HR Info.
Was darf man vergessen und was nicht? Das ist eine wesentliche Frage, wenn es um Erinnerungskultur geht. Beim größten Zeitschriftenverlag Europas, der Bauer Media Group in Hamburg, hat man bei der Beantwortung dieser Frage die Zeit zwischen 1933 und 1945 völlig aus der Firmenbiografie ausgeklammert. Recherchen des NDR-Medienmagazins ZAP und des Spiegels haben kürzlich auf diese Lücke in der Firmengeschichte hingewiesen. Anders als andere Medienhäuser wie Dumont oder Bertelsmann, die ihre Verstrickungen mit dem Naziregime haben aufarbeiten lassen, hat der Bauer Verlag bis jetzt nichts getan. Das soll sich ändern, berichtet Sebastian Friedrich.
The Bauer Media Group is one of the world's leading media companies with over 11,000 employees, operating in 16 countries.
Die Bauer Media Group präsentiert sich im Internet als modernes Unternehmen mit 11.000 Angestellten in 16 Ländern. Der Hamburger Verlag verweist auf seine stolze Geschichte. Doch in der Unternehmenshistorie klafft eine auffällige Lücke, und zwar ausgerechnet zwischen den Jahren 1926 und 1945. Die Bauer Media Group hat sich bisher nicht systematisch mit der eigenen Rolle zur Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt. Dabei legen gemeinsame Recherchen von ZAP und dem Spiegel nahe, dass sich der Verlag mit dem Naziregime arrangiert und davon profitiert hat. Medienhistoriker Karl-Christian Führer.
Das kann man ganz eindeutig sagen. Der Bauer Verlag hat im Nationalsozialismus, in gewisser Weise auch mit dem Nationalsozialismus, sowas wie einen geschäftlichen Aufstieg erlebt. Er wird von einem kleinen Verlag zu einem doch durchaus bedeutenden Unternehmen.
Da ist etwa die Funkwacht, eine Zeitschrift mit Radioprogramm. Die 30er Jahre waren für die Funkwacht und damit auch für den Bauer Verlag eine goldene Zeit. 1930 hatte die Zeitschrift noch eine Auflage von 40.000. 1937 dann verkaufte der Bauer Verlag mehr als 10-mal so viele Exemplare. Politik spielte in der Funkwacht eine untergeordnete Rolle. Umso erstaunlicher, dass die Funkwacht bereits im Herbst 1933 einen expliziten NS-Propagandaroman veröffentlicht hat, findet Karl-Christian Führer.
Sie publiziert plötzlich einen ganz eindeutigen politischen Roman, der die Diktatur legitimiert, rechtfertigt und die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten befürwortet.
Und nicht nur das publizistische Wirken des Bauer Verlags ist auffällig. Alfred Bauer, seit 1935 gemeinsam mit seinem Vater Heinrich Bauer Mitinhaber des Verlags, wurde 1939 Mitglied der NSDAP. Alfred Bauer war es auch, der kurz vor dem Krieg auf dem Hamburger Immobilienmarkt aktiv war. 1938 erwarb er auch Immobilien von zwei jüdischen Eigentümern. Sicher kein Einzelfall, auch nicht in der Medienbranche. Aber egal ob Burda, Dumont oder Bertelsmann, viele große Verlagshäuser haben sich mit ihrer Rolle im Nationalsozialismus bereits auseinandergesetzt, freiwillig oder nach öffentlichem Druck. Schriftlich teilt die Bauer Media Group mit, der Verlag hätte die Recherchen von ZAP und Spiegel gerne unterstützt, verfüge aber über keinerlei Dokumentation über seine Geschichte und besäße auch keine Firmenunterlagen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Die Bauer Media Group wolle aber noch im Laufe des Jahres einen Historiker beauftragen, um die Geschichte des Bauer Verlags während der NS-Zeit zu recherchieren. Offensichtlich hat der Nationalsozialismus in der Geschichte des Bauer Verlags doch eine weit gewichtigere Rolle gespielt, als auf der Internetseite des Verlags ersichtlich.
Der größte Zeitschriftenverlag in Europa, die Bauer Media Group, stellt sich den Verstrickungen des eigenen Unternehmens während des Dritten Reiches und beauftragt einen Historiker mit der Aufarbeitung. Sebastian Friedrich berichtete aus Hamburg. Und jetzt schicken wir Sie in den Frankfurter Kunstverein. Der hr-Infokulturtipp von Martin Faas, Direktor des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt.
hr-Info. Kulturtipp.
Sehr kann ich die Ausstellung Trees of Life, Erzählungen für einen beschädigten Planeten, empfehlen, die noch bis zum 16. Februar im Kunstverein Frankfurt zu sehen ist. Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Senckenberg Naturmuseum und präsentiert einen Dialog zwischen wissenschaftlichen Exponaten und Werken zeitgenössischer Kunst. Die Exponate des Senckenberg-Museums führen in die Frühzeit der Erdgeschichte. Es sind unter anderem Versteinerungen urzeitlicher Bakterien. Sie sind unvorstellbar alt, ja Millionen Jahre alt, und veranschaulichen die zeitliche Dimension von Leben. Eine eindrucksvolle Computeranimation dagegen zeigt die Vielfalt des Lebens im Mikroskopischen, in einem Wassertropfen. Die eingeladenen Künstlerinnen reagieren darauf ganz unterschiedlich. Das Künstlerkollektiv Drift aus Amsterdam präsentiert verschiedene Arrangements von Klötzchen unterschiedlicher Größe und Materials. Diese Klötzchen sind, wie man auf einem Video nachvollziehen kann, das Ergebnis einer systematischen Zerlegung von Alltagsgegenständen in ihre materialen Bestandteile. Die Arrangements zeigen, Klötzchen für Klötzchen, welche Materialien und wie viel davon in das Produkt eingegangen sind, beispielsweise in ein handelsübliches Handy. Edgar Hartschläger präsentiert mit Go Bugs Go eine sehr humorvolle Kampagne zu einem ernsten Thema, dem Insektensterben. Am stärksten aber sind mir die Arbeiten von Claudia Bäumel in Erinnerung geblieben. Die österreichische Künstlerin experimentiert mit den Bakterien, die sich auf ihrer eigenen Haut befinden. In der Arbeit Expanded Self verwendet sie einen Abguss ihres Körpers, auf dem sie Mikroorganismen ihrer Hautflora ansiedelt. Sie sollten sich das unbedingt im Kunstverein Frankfurt ansehen.
Der Kulturtipp in HR Infokultur, heute von Martin Fass, Direktor des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt. Er empfiehlt die Ausstellung Trees of Life, Erzählungen für einen beschädigten Planeten. Die Ausstellung wurde verlängert und ist jetzt bis zum 16. Februar zu besichtigen. Soweit HR Infokultur. Die Sendung finden Sie als Podcast auf unserer Internetseite hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Díaz.